Herzlich willkommen zum vierten Teil nun in dieser Webcast-Reihe, das 1x1 zum Microsoft SQL Server 2008 R2 für Softwarehersteller. Mit dem Titel heute Ready Up, was gibt's Neues ab SQL Server 2008, wollen wir Ihnen zeigen, was für neue Funktionen Sie ab der 2008er Version nutzen können. Und natürlich für Sie speziell als Softwarehersteller haben wir bestimmte Punkte herausgegriffen, wo wir denken, das sind genau die Punkte, die sind interessant, die sollte man auch mal einsetzen, damit man in seiner eigenen Anwendung coole Funktionen einbauen kann, von dem man schon immer geträumt hat. Ich mache das natürlich wieder zusammen mit dem Sascha Lorenz, der uns schon in den ersten drei Teilen durch diese Serie begleitet hat und uns viel von seinem Wissen weitergegeben hat und so auch heute es wieder tun wird. Wenn Sie Fragen haben, natürlich wieder der Hinweis, schicken Sie uns gerne Mails einmal an peter.kirchner@microsoft.com oder direkt an den Sascha Lorenz an lorenz@psg.de. Und damit wünsche ich jetzt auch viel Spaß und übergebe wieder an den Sascha.
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier jetzt zum vierten Teil unserer Webcast-Reihe des 1x1 für Softwareentwickler und ISVs. Wie bereits durch Peter Kirchner eben angekündigt, mein Name ist Sascha Lorenz. Vielen Dank für die Einführung. Kurz wieder ein paar Worte zu mir, wie in den vergangenen Teilen auch. Ich fasse das kurz zusammen. Ich bin Coach, Trainer und Consultant für Microsoft-Technologien, spezialisiert seit mittlerweile über 10 Jahren auf das Thema Microsoft SQL Server. Das Ganze als Beratung führe ich durch im Rahmen der Firma PSG Projekt Service aus Hamburg, welche sich wiederum auch auf Microsoft-Technologien, speziell den SQL Server, ausgerichtet hat. Darüber hinaus engagiere ich mich sehr stark für die deutsche SQL Server Community oder auch mittlerweile für die weltweite. Das ist die PAS, Professional Association SQL Server. Das ist ein Verein in Deutschland. Dazu erzähle ich später aber auf einem extra Slide auch noch ein bisschen mehr. Ja, heutzutage hat man ja auch einen Blog, den führe ich jetzt schon ein paar Jahren. Den finden Sie unter sascha-lorenz.blogspot.com, wo ich dann aus meiner Coaching- und Trainerpraxis erzähle, beziehungsweise auch dann Hinweise gebe, auf welchen Konferenzen ich mal wieder unterwegs bin, beziehungsweise welche Community-Projekte wir dort gerade draußen bewegen. Aber ab ins Thema. Heute, was gibt es Neues so ab 2000? Und acht mit dem SQL Server, speziell jetzt mal auch an die Zielgruppe ISVs. Und da habe ich dann auch ein paar Sachen gleich zwischengebracht, die es auch schon einen Tick früher gab als 2008, auch 2005. Denn es geht ja um Versionen, Editionen und neue Funktionen. Und mir ist aus der Coaching-Praxis heraus, die wir sowohl für ISVs als auch für Endkunden durchführen, aufgefallen, dass viele Features, die auch schon mit 2005 dabei waren, auch von vielen überhaupt noch nicht genutzt würden. Also daher, das eine oder andere war auch schon ab 2005 dabei, beziehungsweise ist dann dazu gekommen, aber es geht uns aber darum zu sagen, was wir jetzt hier in den Vordergrund stellen wollen, womit Sie Ihre Produkte im Zweifel einfacher entwickeln können oder auch nochmal mit neuen Produktmerkmalen entsprechend aufwerten können. Aber fangen wir mal ganz vorne an, und zwar eine kurze Zeitreise zurück. Welche Versionen treffe ich eigentlich draußen noch im Feld an vom SQL Server? Das fängt an tatsächlich noch mit einer 6.5. Der läuft durchaus noch produktiv bei dem einen oder anderen Unternehmen, auch weil ein ISV darauf mal eine Lösung veröffentlicht hat und dann hat es vielleicht der ISV, leider Gottes vom Markt verschwunden oder es gab kein Update auf neue Versionen. Also es ist durchaus noch so, dass 6.5er draußen aktiv sind. 7er gibt es auch noch eine ganze Reihe. Ja, und dann bewegt sich so Richtung mit der 2000er, 2005, 2008, 2008 R2. Und die nächste Version steht ja auch schon wieder bevor. Glaube, sie wird 2011 heißen. Das kann mir aber noch gewiss sagen. Da bin ich, ja, kurzer Blick zur Seite, aber auch da sagen die Microsoft-Kollegen, das ist ja noch nicht wirklich erschienen, nicht? Also warten wir das mal ab. Entscheidender Punkt ist aber, was hat sich da geändert aus der Sicht für Sie als ISV? Also ganz oder auch häufig im Coaching kommt ja die Frage, gar nicht mal so nach SQL-Version, sondern ISVs unterstützen ja gerne möglichst viele Datenbanken, weil natürlich die Sorge besteht, dass ich einen Kunden nicht gewinne, wenn meine Lösung im Zweifel nicht auf dem Datenbanksystem des jeweiligen, das schon existiert im Haus und wo auch schon Administrations-Know-how existiert im Haus, lauffähig ist. Ein heikles Thema, habe ich natürlich jetzt auch keine generalisierte Lösung für, nur wir haben ja schon in den vergangenen Webcast-Teilen, gerade den bei Performance-Optimierung darüber gesprochen, dass es das ein oder andere gibt, was sich doch gravierend zwischen beispielsweise einem Oracle und einem Microsoft SQL Server unterscheidet und dass ich dann durchaus, wenn ich gerade auch größere Accounts bediene mit größeren Datenmengen, dann auch fairerweise sagen sollte, ich brauche unterschiedliche Teams, die das jeweilige Datenbankprodukt adäquat unterstützen. Das gilt dann sowohl für das eine wie auch für das andere. Der weitere Punkt ist, dass Microsoft sich ja bekanntlicherweise zwischen der Version 2000 und 2005 ein wenig Zeit gelassen hat. Da wurde viel überlegt, da wurden viele Teile des SQL-Servers, gerade der Dienste drumherum, wie Integration Services, Analyzer Services, auch Reporting Services, neu entwickelt. Kurze Anmerkung am Rande, auch wenn es einen historischen Wert hat. Die Reporting Services gab es übrigens schon für den SQL Server 2000. Das war das Projekt mit dem Codenamen Rosetta Stone. Das kam so 2002, 2003 rauf und hätte im Rahmen der normalen Lizenzierung auch bereits genutzt werden können. Seinen richtig großen Aufgang hatte das dann ja beim SQL Server 2005. Wichtig, wir werden uns gleich ein paar Sachen anschauen. Ich bin der Meinung, dass gerade unter der Berücksichtigung, wie das dann so mit dem Mainstream und erweiterten Support von Microsoft aussieht, dass jetzt dieses bzw. nächstes Jahr der Moment gekommen ist, wo man sich eventuell vom SQL Server 2000 dann auch nachhaltig verabschieden sollte, aus verschiedenen Gründen. Ein ganz klarer Grund ist für mich, seit 2008 ist der Mainstream-Support für den SQL Server 2000 abgelaufen und der erweiterte Support, also sprich der Support für Security-Issues, wird im Jahre 2013 dann vorbei sein und spätestens dann sollten Sie in der Lage sein, Ihre Lösung auf 2005 dann ausliefern zu können, beziehungsweise zu sagen, Sie müssen nicht mehr die Kompatibilität zu 2000 wahren. Gut, wie sieht das mit der 2005er aus? Da haben wir noch ein bisschen Zeit, wobei so viel Zeit haben wir da eigentlich gesagt auch nicht. Das ist jetzt ja auch schon wieder, wenn wir Stand heute, wir sind im Jahre 2011, zurückblicken, dann läuft dieses Jahr tatsächlich der Mainstream-Support für SQL Server 2005 schon aus. Ist tatsächlich schon soweit und der erweiterte Support, also sprich alles so im Bereich Security und richtig fiese Sachen, läuft dann im Jahre 2016 aus. Okay, haben wir noch ein Momentchen Zeit, aber der ein oder andere Kunde schaut ja auch schon mal auf den klassischen Mainstream-Support und da ist der 2005er dieses Jahr tatsächlich schon wieder fällig. Gut, bei 2008 und 2008 R2 machen wir uns erstmal keine Sorgen, aber nur mal so, diese Fragen gibt es da ja auch immer wieder, wann und wo wird eigentlich welcher Support-Level von Microsoft dann tatsächlich beendet. Gehen wir mal rüber von den Versionen zu den Editionen. Da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Da können wir locker eine eigene Webcast-Reihe draus machen. Ich versuche das jetzt mal hier auf dieses Slide zu begrenzen. Vergleich der Editionen aufgrund der aktuellen Version, das ist dann 2008 R2 Stand heute. Da haben wir unter anderem, also diese Auflistung ist noch nicht mal vollzählig, eine Express, das ist die gute alte kostenlose Variante, mit der man mittlerweile meines Erachtens 10 GB an Daten verwalten kann. Dann haben wir eine Web-Edition, die eigentlich aus dem Bereich, ja, ich baue auf Web-Farm etc. so ein bisschen zum Tragen kommt. Dann haben wir eine Workgroup-Edition, die eher so als Branch-Server gedacht ist für Abteilungen. Und dann kommen wir zum eigentlich großen weiteren, man nennt das auch Kern- oder Core-Produkt der Standard-Edition, wo ich dann eigentlich alle Dienste entsprechend bei habe. Also neben der relationalen Engine auch noch die Analyzer Services, Integration Services, die Reporting Services etc. Und dann natürlich die nächsthöhere Version aus der Sicht ist dann die Enterprise Edition. Mit der macht der Kunde in der Regel nichts falsch. Ein kleiner Nachteil ist, die kostet halt auch ein bisschen mehr. Über Lizenzen, Lizenzierungsfragen wollen wir hier gar nicht weiter sprechen in diesem Webcast. Da habe ich dann tatsächlich viele Möglichkeiten. Also Schlagwörter, die häufig kommen, sind dann sowas wie, ich kann beispielsweise Partitionierungen einsetzen, ich kann in Würfel zurückschreiben, ich habe mehr Möglichkeiten für Verfügbarkeit etc. 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 Eine ganze, ganze Menge, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, wir wollen hier auch so ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis mal tatsächlich hochkommen lassen, auch wenn Microsoft das vielleicht gerade nicht hört, also mal kurz weghören. Es gibt eine einfache Variante der Partitionierung, durchaus auch im Standardserver. Das ist auch von Microsoft selber dokumentiert. Das ist nämlich dann die Partitionierung mittels Views. Nicht zu verwechseln mit der großen Partitionierung, wie sie in Enterprise-Server für Very Large Databases im Terabyte-Umfeld auf jeden Fall nötig ist, bitte nicht falsch verstehen, aber man kann das ein oder andere auch mal heilen, indem man Partition-Views einsetzt aus der Standard-Edition. Jo, wenn den Enterprise nicht reicht, da geht es dann auch in Ausbau von weiteren Kapazitäten, also sprich größere Server, Data Center und damit will ich ja auch gewahr bleiben. Es gibt ja noch sowas wie ein Parallel Data Warehouse, aber ich denke, damit springen wir hier eindeutig den Rahmen dessen, was wir hier machen wollen. Eine ganz wichtige Edition, die werden aber die meisten von Ihnen kennen, ist noch die Developer Edition. Die wird gerne mal verwechselt mit der Express Edition, wobei Express ja nun stark limitiert ist und meines Erachtens ja kostenlos zu nutzen ist, ist die Developer nicht kostenlos, kann entsprechend aber relativ günstig bezogen werden für einen Entwickler. Das kann sowohl ein Entwickler beim ISV sein, als auch der Entwickler beim Kunden, der vielleicht dann nochmal Reports aufsetzen möchte, Integration Services Pakete nutzen möchte oder einfach alles andere, was nicht produktiv ist, machen möchte. Welche Funktionalität hat diese Developer Edition? Die ist zu vergleichen von dem, was in der Enterprise-Edition möglich ist. Wichtig ist, das gute Stück darf auf keinen Fall produktiv eingesetzt werden. Es gibt diverse Möglichkeiten, sich über die einzelnen Features der Editionen im Internet zu informieren auf den Seiten von Microsoft. Ein möglicher Anlaufpunkt habe ich hier mal gezeigt, diese Webseite. Den Link finden Sie aber auch nochmal auf dem Slide mit den weiteren Ressourcen. Ich sehe es nur bei mir im Blog, dass ich regelmäßig Besucher raufbekomme, die anscheinend mit der Suchmaschine ihres Vertrauens unterwegs sind, auf der Suche nach Informationen zu sagen, was kennen denn jetzt eigentlich welche Editionen? Und dann erst ein oder andere Mal bei mir auf meinem Weblog landen, wo ich dann wiederum auf die Microsoft-Seiten verweise. Also spannendes Thema, aber da hat ja der Herr Peter Kirchner auch das Angebot gemacht, dass Sie mir eine E-Mail-Adresse schicken können zu dem Ding. Da wird er dann gerne Auskunft geben oder beziehungsweise senden Sie einfach mir eine E-Mail, ich leite die dann einfach weiter zu solchen Lizenzfragen. Gut, gehen wir das Thema weiter vom Vergleich mal rüber. Was können denn die Dinger jetzt tatsächlich neu mit den neuen Versionen? Gut, auch hier, da könnten wir jetzt tatsächlich uns Stunden, wenn nicht sogar Tage drüber halten. Ich gebe ja auch solche Workshops. Es ging jetzt speziell darum für Entwickler. Gibt's einiges, was schon seit 2005 dazu gekommen ist. Ich habe das jetzt mal so bunt gemischt auf diesem Slide. Das eine oder andere werden wir uns im Detail auch gleich nochmal näher anschauen. Also, eine wichtige Sache, die nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, Sie können gespeicherte Prozeduren auch in der .NET-Sprache Ihrer Wahl hinterlegen, also sprich, dass Sie die Common Language Runtime nutzen, dass Sie statt TMSQL das Ganze machen. Was bedeutet das? Dazu kurz ein, zwei Worte. Das heißt, dass Sie komplexere Business-Logik, Abbildung von Geschäftsprozessen, jetzt in der .NET-Sprache Ihres Vertrauens schreiben können. Der eigentliche Zugriff auf die Datenbank findet immer noch in Transact SQL statt. Sie müssen dann nur aus Ihrer gespeicherten Prozedur, welche dann ja in einer DLL vorliegen muss, wiederum eine Schleife fliegen auf den eigentlichen Datenbanklayer. Das ersparen Sie sich, wenn Sie Ihre Prozeduren direkt in TSQL schreiben. Da haben Sie dann aber bei weitem nicht so viel Funktionalität wie in .NET. Da gibt es wie so häufig keine Antwort ja oder nein, falsch oder richtig. In der IT, da ziehe ich mich mal auf das gute alte Berater, kommt halt drauf an, zurück, welche Funktionalität man da einsetzt. Und über das Thema Middleware kann man auch mit uns hier sehr lange diskutieren, was da der richtige Einsatz ist. Auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, das geht und kann an der einen oder anderen Stelle auch helfen. Und wo kommt uns das noch vor? Diverse neue Datentypen, die im SQL-Server vorkommen, basieren auf der Funktionalität der Common Language Runtime. Die hat Microsoft nämlich dann einfach selbst in .NET dort mit reinkopiert. Sind wir gleich beim Thema neue Datentypen. Auch hier mische ich ein bisschen und das hat hier bei Weitem nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Eine Sache, die schon relativ früh dabei war, nämlich bei 2005, ist der XML-Datentyp. Ja, da wird mir häufig nachgesagt, dass ich dafür eine gewisse Vorliebe habe. Das sind dann die sogenannten semi-strukturierten Daten. Das hat dann nicht was direkt mit einer relationalen Datenbank zu tun. Aber wir haben in der Vergangenheit, gerade wenn es um Verwaltung von Metadaten, Repositories oder Dinge, die man relativ schwierig eingefangen bekommt, über ein relationales Datenbankmodell beweisen können, dass der XML-Datentyp im SQL viel mehr ist als nur ein simpler Speicher, in den ich ein Textdokument ablegen kann, weil spätestens, wenn Sie das Ganze mal indizieren, werden Sie feststellen, ja, es gibt übrigens extra Indizes für XML, das stimmt tatsächlich, werden Sie feststellen, dass fliegt auch, wenn Sie da mal ein paar Zehntausende, wenn sogar Hunderttausende an Datensätze mit drin haben und wenn Sie da einzelne Eigenschaften raus promoten, dann können Sie darauf sehr leicht klassische SQL-Queries anwenden oder direkt mit Reporting Services darauf zurückgreifen. Das geht also ganz hervorragend. Ein weiterer Punkt, der jetzt auch schon dabei ist, jetzt seit 2008, sind jetzt hier der Filestream. Filestream ist eigentlich kein neuer Datentyp, sondern eher ein Attribut. Worum geht es da? Und zwar, dass Sie jetzt Dokumente oder generell Binary-Files, also es kann was x-beliebiges sein, ein XPS-File, das kann ein CAD-Dokument sein, was immer, also irgendwo, oder ein Bild natürlich, was immer Sie normalerweise in einem Blob, also einem Binary Large Object, ablegen möchten, können Sie über das Attribut FileStream über ein Wasamax jetzt direkt wiederum im NTFS einlagern. Wo ist der Vorteil? Viele von Ihnen werden sowas schon mal von Hand geschrieben haben. Der Vorteil ist, dass diese Einlagerung des Dokuments und auch die Versionierung komplett über eine Transaktion stattfindet. Das heißt, in einer transaktionalen Klammer. Das heißt, wenn ich das Ganze zurückrolle, dann rolle ich automatisch auch die Einlagerung dieses Dokuments zurück. Eine ganz spannende Sache, muss man auch jeweils sehen, ob das für einen passt. Eine Sache, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon bei SQL Server 2005 in der CTP gesehen habe, ist jetzt endlich die Trennung von Date und Time, jeweils in zwei einzelne Elemente und nochmal einen neuen Datentyp, DateTime 2. Da heißt tatsächlich so, der wo nochmal mit wesentlich größerem Raum und Genauigkeit gearbeitet werden kann, als bei der bisherigen Art und Weise, wie ich da mit Zeit- und Datumswerten umgehen muss. So, eine weitere Sache, wo ich immer sage, fast schon was für Fans, aber wenn Sie Bäume abbilden möchten oder müssen im Rahmen Ihrer Systeme, auch gerne multidimensionale Bäume, dann können Sie zwar gerne mit Nested Sets arbeiten, den Ansatz von Joe Kelko aus einem Thinking Sets, das ich vor zwei Webcasts schon vorgestellt habe, aber Microsoft bietet jetzt hier mit der Hierarchy ID auch einen Datentyp, der das Ganze wesentlich komfortabler abbildet und mit dem Sie in der Lage sind, über ein vertrautes SQL, also Select Statement, direkt in Bäumen unterwegs zu sein. Spannende Sache, einfach mal in der beiliegenden Dokumentation von Microsoft, also sprich den Books Online, sich das Ganze anschauen, auch mal die Beispiele anschauen. Weitere schöne Datentypen sind die sogenannten räumlichen Datentypen, wird das im Deutschen genannt. Und zwar haben wir jetzt den Datentyp Geometrie und Geographie. Mit denen sind wir in der Lage, sowohl einen zwei- als auch einen dreidimensionalen Punkt abzubilden, also geometrisch als auch geografisch, sprich im Landkartenumfeld. Und ja, klar sagen Sie jetzt, einen Punkt konnte ich vorher auch schon, da brauche ich halt X und Y oder halt auch XYZ. Wo ist denn da jetzt die eigentliche Magie? Die eigentliche Magie ist in dem Zusammenspiel der einzelnen Elemente, das kann ein Punkt, eine Linie, ein Polygon und so weiter sein. Und dass ich jetzt mit klassischen DML, also Select Statements, in der Lage bin, auch das Ganze miteinander aufzulösen, Distanzen zu berechnen, Verknüpfungen etc. Ein klitzekleines Beispiel, das wir uns wieder auch entliehen haben aus der Online-Dokumentation, möchten wir an dieser Stelle mal kurz zeigen. Gehen wir rüber ins Management-Studio. Das gucken wir uns hier gleich an. Gehen wir mal hier rüber. Ganz einfaches Beispiel. Wir deklarieren uns hier oben zweimal den Geometrie-Datentypen. Dann setzen wir G hier entsprechend über diese Methode auf ein Polygon und parallel legen wir das H hier auf einen Punkt. bitte ganz kurz ins Detail eingehen, nur wir haben hier ein Polygon und einen Punkt und dann führen wir eine Berechnung durch. Du kannst natürlich fairerweise sagen, ah, muss man sich jetzt ja wieder vorstellen, muss ich jetzt anfangen auf Millimeterpapier zu malen, um mit sowas unterwegs zu sein, brauche ich da irgendwelche Landkarten? Da hat Microsoft eine schöne Sache eingebaut, dass man auch als Entwickler im Managementstudio damit schnell Erfolge feiern kann. Und zwar gebe ich jetzt hier über das Beispiel aus Books Online hinaus einfach mal diese beiden Werte aus. Ich führe mal hier den Code bis zu dem Teil aus. Bekomme dann hier zugegebenermaßen echt sprechende Inhalte, aber ich habe hier einen neuen Karteikartenreiter, das sogenannte räumliche Ergebnis. Da ziehe ich mir kurz mal Größe. Und ich bekomme jetzt hier eine Darstellung für mein Polygon und hier unten eine Darstellung für meinen Punkt im Raum. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal eine Idee, ich habe da einen Punkt drin, also der hier jetzt drin läuft und ich habe hier mein Polygon, wie wir das oben beschrieben haben. Und wenn ich jetzt hier noch meinen weiteren Teil mitzunehme, dann rechne ich jetzt hier eine Distanz zwischen diesen beiden geometrischen Figuren aus. Das ist jetzt hier entsprechend die Entfernung, die mir dieser Algorithmus hier errechnet. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist jetzt, dass ich sagen möchte, überschneiden sich eigentlich geografische Objekte. Das ist ein bisschen, dann gehen wir ein bisschen mal in die Richtung, wie man, was man noch nicht neben Geometrie machen kann. Stellen Sie sich einfach vor, Sie würden jetzt die Welt oder ein Vertriebsgebiet als flatte Scheibe sehen. Das heißt, wir sind Geometrie statt Geografie unterwegs. Und Sie haben jetzt ein Objekt, hier haben wir jetzt einen Linienstring, also wir haben neben Polygon noch die Möglichkeit, einfach eine Linienverfolgung zu machen, kann auch eine Straße sein zum Beispiel, und Sie möchten wissen, ob das Ganze einen Punkt schneidet, der dort existiert. Und jetzt können Sie sich auch sagen, okay, ich habe hier meine Vertriebsgebiete, das können die klassischen Nielsen-Gebiete sein oder auch die Vertriebsgebiete, die Sie in Ihrer Lösung durch den Kunden implementieren lassen. Und Sie möchten wissen, liegt dieser Punkt dort drin? Wie weit ist der Punkt entfernt? Gibt es dort Überschneidungen? Das kann man natürlich wie so vieles. Entwickler neigen ja durchaus dazu, das Rad nochmal zu erfinden. Da schließe ich mich mal gar nicht aus. Ich habe davon den ganzen Keller gefühlt voll. Das Ganze aber hier sehr schnell vom SQL-Server machen lassen. Ich führe auch diesen Beispielcode kurz aus. Wir sehen, jetzt haben wir hier keine Überschneidung. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber ich möchte einfach mal kurz... Also 0 heißt entsprechend keins. Und jetzt gehe ich hier, führe mal eine Überschneidung künstlich herbei. Na, so. Dann sehen wir hier 1. Das gibt immer in einem Wert nur 0 und 1 bei der Funktion st-intersex. In diesem Fall überschneidet sich es tatsächlich, weil der Punkt hier liegt. Und ich kann mir das Ganze auch nochmal anschauen. Wie sieht das eigentlich aus? Im räumlichen Ergebnis, das ist die Linie, die wir gerade vollziehen. Und ich habe einen Punkt jetzt hier auf 1,1 gelegt, der lag vorher außerhalb, der liegt jetzt exakt auf dieser Linie. Das sind zugegebenermaßen jetzt sehr einfache Sachen. Worauf es mir nur ankommt, ist, häufig kommt das Marketing von Microsoft, ja, das ist natürlich auch immer noch unterwegs bei diesen ganzen Datentypen, und kommt gleich mit der großen, ja, wir können damit Landkarten etc. machen. Das möchte ich der Vollständigkeit halber hier auch noch einmal kurz ansprechen. Ja, man kann damit Landkartenfunktion machen. Und ja, eine ganz wichtige Info ist, wenn Sie einen SQL Server 2008 R2 mit Reporting Services, also sprich und unter Standardedition mindestens einsetzen, haben Sie damit automatisch auch den Zugriff auf Bing als Quelle im Hintergrund für Kartenmaterial und können darauf Ihre Datenpunkte, die Sie auch vorberechnet haben, oder Ihre Polygone oder was auch immer, auf diesen Kartenmaterial entsprechend einblenden. Da ist eine ganze Menge möglich. Es gibt aber auch den ein oder anderen Anwendungsfall, gar nicht so wenige, wo es nur darum geht, mal räumliche Punkte gegeneinander aufzuwägen, um auch Geschäftsvorfälle oder Geschäftsprozesse kreativ auf technischer Seite zu lösen. Wenn man so Dinge positionieren möchte in einem multidimensionalen Raum etc., da ist vieles möglich. Ich möchte hier einfach mal Neugier schaffen für dieses Thema. Was natürlich auch geht, klar, wir können Landkarten machen und das ist sehr schön. Dazu gibt es aber von Microsoft meines Erachtens auch schon ganz viele Webcasts, sowohl Technet, MSDN als auch im Deutsch und in Englisch das Ganze. Was haben wir noch für Entwickler? Wir wollen hier mal weitermachen. Wir haben hier die Funktion Change Data Capture, die ich kurz anreißen möchte. Damit können Sie Ihren Kunden ein Produktmerkmal bieten, das Sie für beispielsweise ein ETL, also Prozess, der ein Data Warehouse befüllen soll, oder ein Data Mart oder auch für sonstige Schnittstellen Änderungen an Ihren Daten mit protokollieren können. Sowas wird in der Vergangenheit gerne mal mit einer Vielzahl von synchronen Triggern gemacht. Dann werden Trigger gerne mal mit Service Broker asynchron entwickelt, und mit Change Data Capture können Sie es komplett loslösen von solchen Mechanismen, weil Change Data Capture liest einfach das Transaktionsprotokoll aus, ähnlich wie das die Replikation, also transaktionale Replikation auch macht. Spannendes Feature, auch dazu mehr in den Books Online. Dann haben wir einen sehr wichtigen neuen Befehl in Transact SQL erhalten, der sich auch noch nicht wirklich weit rumgesprochen hat, der aber jetzt schon seit 2008 dabei ist. Sie werden Select kennen, Sie werden Delete kennen, Sie werden Insert kennen, Sie werden Update kennen. Was ist jetzt Merge? Merge führt innerhalb eines Befehls sowohl Inserts, Updates als auch Deletes durch. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass er da tatsächlich nur einen sogenannten Queryplan für erstellt und dass Logiken, die immer wieder darauf angelegt sind, ich habe hier diverse Datensätze, ich muss schauen, ob ich neue Datensätze habe, ich muss schauen, ob ich Datensätze löschen muss, ich muss schauen, welche Datensätze sich geändert haben. Dafür sind jetzt nicht Cursor notwendig oder mehrere einzelne Statements. Das können Sie jetzt in einem Statement sauber erledigen. Auch da gibt es wunderschöne Beispiele in dem Books Online von Microsoft. Und eine Sache, die ich auch noch sehr wichtig finde, sind Tabellenwertparameter. Damit hat Microsoft die Möglichkeit geschaffen, dass Sie sich in TSQL Ihre eigenen Tabellenwertparameter, also Datentypen, erstmal aufsetzen. Und diesen Datentypen, diese Tabellendatentypen, können Sie füllen und dann nutzen als Input-Parameter für eine weitere gespeicherte Prozedur. Gucken wir uns das kurz einmal an. Auch hier der Hinweis, dieses Beispiel ist wieder der Online-Dokumentation von Microsoft entliehen. Wir befinden uns wieder auf AdventureWorks 2008 R2 und ich habe hier den Befehl CreateType Location Table Type, und das ist jetzt hier S-Table. Beinhaltet jetzt hier erstmal zwei Spalten, Location Name und eine Rate. Damit haben wir was vor in unserer Prozedur. Ich erstelle mir einmal diesen Datentyp, hat geklappt. Guck mir hier parallel das Ganze mal in AdventureWorks an. Hier haben wir die Programmierbarkeit, Typen, und hier haben wir tatsächlich den benutzerdefinierte Tabellentypen. Den aktualisiere ich kurz und jetzt finden wir hier unseren Datentypen vor, unsere Spalten. Und was sehen wir? Dort haben wir wiederum mit Schlüsseln zu tun, mit Einschränkungen, und wir können auch wieder das ganze Thema Indizierung dort durchaus dann mit berücksichtigen. Wichtig ist, also hier jetzt haben wir diesen Typ definiert, und als nächstes definieren wir uns mal eine gespeicherte Prozedur, die jetzt gleich diesen Daten, also diesen Datentypen hier nutzen wird. Also wir haben jetzt hier der Datentyp Location Table Type. Read Only ist hier übrigens wichtig, also da mal reingehen. Auch das war erfolgreich. So, und jetzt möchte ich diese Prozedur nutzen. Und zwar, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt hier über Parameter nicht nur eine Zeile bzw. die Spalten einer Zeile übergeben, sondern ich möchte jetzt über diesen Tabellenwertparameter quasi einen ganzen Workload, ein Batch an Daten an diese Prozedur übergeben, die dann bearbeitet wird. Dazu deklariere ich mir hier zuerst einmal eine Variable auf Basis unseres eigenen Datentypen. Dann befülle ich diese Variable mit Daten aus AdventureWorks. Wir schauen uns mal kurz eben an, was denn da im Hintergrund dann eigentlich passiert. Da kommt ein Resultset raus mit 181 Zeilen. Und das übergeben wir dann hier mit dem Insert Into direkt in den Location Type und nehmen das dann wiederum als Parameter für unsere gespeicherte Prozedur. So, dann führen wir das jetzt einmal aus. Und wir sehen, unsere 81 Zeilen sind jetzt übertragen worden in unsere Tabelle, wie wir das jetzt hier oben gesehen haben. Was haben wir daraus gelernt? Wir können jetzt mit Tabellenwertparametern einer gespeicherten Prozedur eine ganze Tabelle im Rahmen einer Variable übergeben. Damit lassen sich viele Konstellationen lösen und gerade der kreative im Einsatz in Kombination mit dem Merge-Statement eröffnet da vielen Entwicklern ganz neue Möglichkeiten. Kleiner Drawback, es ist ein SQL-Server ab 2008 dafür notwendig, aber er schließt in der Produktivität für gespeicherte Prozeduren ganz neue Möglichkeiten und Tabellenwert-Parameter stehen Ihnen aber auch zur Verfügung in Ihrer .NET-Welt, wenn Sie direkt von Ihrer Client-Anwendung mit dem SQL-Server kommunizieren. Ja, zurück in die PowerPoint. So, das haben wir jetzt soweit alles gesehen. Gehen wir mal rüber, was gibt es sonst noch an neuen Features? Das ist jetzt so ein richtiger Auszug, weil da gibt es noch ganz viele neue Funktionen. Nur hier auch wieder haben wir uns überlegt, was könnte jetzt Sie als ISV besonders interessieren. Eine Sache, wir reden ja häufig über Performance, ist das Thema Ressourcenkontrolle, das heißt im Englischen Resource Governor. Damit können Sie folgendes Szenario bewerkstelligen beim SQL Server 2008. Und zwar, Ihre Applikation läuft beim Kunden und es auf einmal möchte jetzt jemand dort einen Bericht herausziehen oder es soll eine Lagerverbuchung stattfinden, auf jeden Fall, oder ein Monats- oder generell ein Periodenabschluss findet statt. Das sind Vorgänge, die können, wenn Sie ein paar mehr Datensätze haben, durchaus Sekündchen, Minütchen, wenn nicht sogar länger dauern. Das ist teilweise einfach so. Wir sind ja eine SQL-Query, die ein bisschen anspruchsvoller ist und einfach gegen Massendaten läuft, wo man auch mit der guten Indizierung nichts mehr werden kann, kann aber sehr ressourcenhungrig werden und sich den gesamten SQL-Server nehmen, weil der SQL-Server standardmäßig keinerlei Prioritäten für die Ressourcen vergibt, sondern jeder bekommt vom Kuchen gleich viel und wenn einer besonders stark zugreift, also das Angebot des SQL-Servers annimmst, kann eine Query auch gerne sich den Löwenanteil vornehmen. Das muss aber nicht so sein. Mit dem Resource Governor haben Sie die Möglichkeit, in Ihrem Installationsguide bereits die Richtlinie mit rauszugeben, dass entweder der Admin vor Ort oder einer Ihrer Berater oder auch eins Ihrer Tools, was Sie mitliefern, das so konfiguriert, dass bestimmte Workloads, das heißt Dienste oder bestimmte Mitarbeiter, die bestimmte Funktionen aufrufen, nicht den gesamten SQL-Server zur Verfügung gestellt bekommen, sondern nur einen Teil. Also, dass man beispielsweise dann sagt, eine automatische batchmäßige Lagerverbuchung oder ein Report fürs Controlling bekommt nur 10% des Gesamtsystems, während die Damen und Herren, die beispielsweise im Callcenter sitzen, immer mindestens 90% des Systems zur Verfügung haben. Da kann man also wunderbare Ressourcenkontrolle mitmachen und ist so ein bisschen so, mehr Performance an der richtigen Stelle out of the box. Da müssen Sie nichts mehr großartig für codieren. Was haben wir noch an weiteren Features, die eventuell für Sie von Interesse sein können? Unter anderem Komprimierung der Datensicherung. Ja, Datensicherung ist ein Thema und ich höre immer wieder, wir machen nicht immer nur Full Backup, sondern auch nur viel differenziell oder auch nur Transaktionslogs. Wir machen nur einmal in der Woche ein Full Backup, weil kostet ja auch immer Plattenplatz. Stimmt natürlich, eigentlich kostet Plattenplatz nichts mehr. Oder ein Argument ist auch, es dauert einfach zu lange. All das kann der Vergangenheit angehören, wenn man das Feature nutzt, Komprimierung der Datensicherung. Dieses steht Ihnen auch ab SQL Server 2008 Enterprise Edition zur Verfügung. Das rutscht höchstwahrscheinlich dann auch in neueren Versionen in der Edition ein bisschen weiter nach unten. Auf jeden Fall, da das Backup komprimiert wird, während es auf die Platte geschrieben wird, ist es a. kleiner und b. das Backup findet noch schneller statt. Ein letzter Punkt hier, wenn es um neue Features geht. Komprimierung von Tabellen. Was passiert dort? Dort werden nicht die ganze Datenbank komprimiert, sondern es besteht die Möglichkeit, dass angegeben wird, dass einzelne Tabellen entweder auf Zeilenbasis oder auf Seiten, Datenbankseitenbasis komprimiert wird. Was hat man davon? Klar, man belegt, das steht ja außer Frage, höchstwahrscheinlich auf einem Plattensystem weniger Platz. Das ist der eine Punkt. Der aber aus meiner Sicht viel entscheidendere Punkt für Sie ist, dass, wir haben ja es bereits im ersten und zweiten Cast gesehen, dass Nadelöhr, der Flaschenhalt, Zugriff auf das Plattensystem dadurch nicht nur merkbar, also ich meine messbar, sondern tatsächlich spürbar für Ihre Anwender deutlich minimiert wird. Weil mit der identischen Hardware können nämlich dann mehr Informationen bei einem Zugriff auf das Plattensystem gelesen und geschrieben werden. Und gelesen ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Ihr Plattensystem oder das Ihrer Kunden wird ja nicht dadurch schneller, aber es passen einfach wesentlich mehr Informationen während eines Lesevorgangs in diese Warteschlange, die dort übertragen wird, in die Storage Engine vom SQL-Server. Und man könnte jetzt meinen, das ist tatsächlich eine Art Silver Bullet, also die Silberkugel für mehr Performance. Und das stimmt tatsächlich. Weil häufig kommt jetzt die Gegenfrage, ja, aber ich brauche doch dann auch CPU-Leistung, um dieses Komprimieren und auch Dekomprimieren der Tabellen durchzuführen. Das stimmt, aber ein Datenbankserver, der eigentlich nicht besonders viel Last hat durch Rechenoperationen, sondern hauptsächlich damit beschäftigt ist, Plattenoperationen durchzuführen, kann gerne ein wenig von seiner CPU-Zeit abgeben, um dann diese Datenbankzeilen bzw. Datenbankseiten zu komprimieren bzw. zu dekomprimieren. Den Geschwindigkeitsvorteil, den Sie dadurch erzielen, den hat Microsoft als auch diverse Kollegen draußen im Internet durchaus erforscht und auch nachgewiesen. Und es gibt auch noch ein Tool von Microsoft, mit dem man den erwarteten Geschwindigkeitsvorteil auch vor dem tatsächlichen Komprimieren einer Tabelle auch messen kann. Es ist übrigens so, ganz wichtig, Sie müssen nicht eine ganze Datenbank damit behandeln, mit dieser Methode, sondern Sie können durchaus die Hotspots in Ihrem Produkt damit vorsehen. Auch das ist ein Feature, das ab SQL Server 2008 dazukommt und auf jeden Fall Einzug halten sollte, wenn Sie größere Datenbanken draußen bei Ihren Kunden haben, in Ihre Best Practice Guides bzw. für Ihre Berater, wenn Sie die Produkte auch selbst bei Ihren Kunden installieren, weil damit können Sie auf jeden Fall das ein oder andere Problem, was Performance angeht, höchstwahrscheinlich heilen. Ja, dann gehen wir weiter und wir sind schon wieder bei der Zusammenfassung bei diesem Webcast. Was haben wir gesehen? Wir haben ein bisschen über die Version und Edition gesprochen, auch über den Support dafür. Wir haben uns angeschaut, was die einzelnen Editionen so leisten. Bei Weitem nicht so im Detail, wie es machbar wäre, aber da gibt es ja noch einen Link zu. Und wir haben uns angeschaut, mal so die Highlights, oder wo man so ein bisschen den Spotlight drauflegen sollte, entsprechend, was es Neues für Sie gibt als Entwickler, beziehungsweise speziell in Ihrer Rolle als ISV im SQL Server. Da gibt es noch vieles andere mehr, was man jetzt erwähnen müsste, aber auch da wieder unser Hinweis auf die Books Online, die da auch noch viele weitere Features speziell für Software Entwickler in den Vordergrund stellen. Ich möchte das immer nochmal an dieser Stelle betonen und es gibt noch weitere Features, die man auf jeden Fall mit erwähnen soll. Das haben wir jetzt gar nicht großartig noch gemacht. Zum Beispiel gibt es einen neuen Dienst oder mehrere neue Dienste. Es kam unter anderem der Dienst Stream Insight vor, mit dem Sie online große Datenströme analysieren können auf gewisse Events hinweg. Da höre ich häufig, das wird als Filter verstanden, das ist es aber gar nicht, sondern was es viel eher ist, Stream Insight, das ist die Disziplin, nennt sich Complex Event Processing. Marktbegleiter haben sowas durchaus auch in ihren Datenbankprodukten. Da geht es darum, dass man Events, es können verschiedene Eventarten wie Start- und Stop-Event geben, dass man diese auswertet und direkt daraufhin Eigen-Events in seiner Applikation feuert, um beispielsweise Dinge zu verhindern, Maschinensteuerungen einzugreifen, um im Online, also wenn Sie im E-Commerce unterwegs sind, Business-Regeln greifen zu lassen zur Validierung von eventuellen Betrugsfällen etc. Und ein weiterer Dienst, der für ISVs auf jeden Fall auch spannend wird, den hatten wir auch schon erwähnt in dieser Webcast-Reihe, sind die Master Data Services, mit denen Sie in die Lage versetzt werden, in Zukunft Ihr Stammdatenmanagement bzw. Ihr Master Data Management, das ist ein bisschen was anderes als Stammdatenmanagement, zu verlagern in einen Dienst und damit noch attraktiver werden mit ihren Produktmerkmalen auch für deutlich größere Accounts, die in Zukunft immer mehr Wert auf so etwas legen. Also da packt Microsoft immer mehr zum Produkt Microsoft SQL Server. Ich kann nur oft genug erwähnen, dass wir es eigentlich bei uns auch eher dann Data-Plattform nennen, ähnlich wie Microsoft das auf der einen oder anderen Marketingfolie korrekterweise ja auch macht. So. Auch nochmal hier der Hinweis auf die deutsche Community rund um den SQL Server. Das ist die Professional Association SQL Server und in Deutschland ist das wie gesagt ein Verein. Das ist eine komplett von Microsoft unabhängige Vereinigung, auch wenn Microsoft dem Verein hilft oder der Organisation, wo sie können. Das Ganze hat keinen kommerziellen Hintergrund. Mitgliedschaften bei der PAS sind in Deutschland kostenlos und wird komplett getragen durch die ehrenamtliche Mitarbeit von Mitgliedern, beziehungsweise wenn man tatsächlich mal irgendwo für Geld braucht, greifen da gerne Sponsoren dann dem Verein unter die Arme. Wichtig ist, es handelt sich dabei nicht um eine weitere Online-Community, sondern dabei geht es darum, dass man sich in zurzeit 12 Regionalgruppen in Deutschland tatsächlich old-fashioned in einem Konferenzraum trifft. Einige Regionalgruppen oder fast alle Regionalgruppen, muss man korrekterweise zurzeit sogar monatlich, und sich zu allen möglichen Themen um den SQL-Server austauscht, spannende Vorträge untereinander hört, und ja, ganz wichtig ist, da kommen nicht nur irgendwelche Jedis vorbei, sondern das ist bunt gemischt, das sind also Partner, das sind Endkunden, ISVs, Freelancer, und vom Skill-Level angefangen, vom Rookie bis zum Jedi, ist alles dabei, macht auf jeden Fall Sinn, dass Sie sich mal unter der Website sqlpass.de anschauen, wo dann das nächste Treffen in Ihrer Nähe stattfindet. Ja, da sind wir, also ich schon am Ende meines Teils. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren.